Herr Engels ist Professor für neuere und neueste Geschichte an der TU Darmstadt und Experte für ein anrüchiges Thema, wenn ich das so sagen darf. Das Thema ist Korruption. Er hat 2014 eine umfangreiche Studie vorgelegt, die Geschichte der Korruption von der frühen Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert bei S. Fischer, 2014, wie gesagt, erschienen. Auf über 400 Seiten erfährt der Leser sehr, sehr viel zum Thema. Und das, obwohl ja ein für Historiker einschlägiges Lexikon wie die geschichtlichen Grundbegriffe das Lemma Korruption bemerkenswerterweise nicht verzeichnet. Nun zum akademischen Viertel am 25. November wird Herr Engels aber sich genau nochmal dieses Themas annehmen für uns unter dem Titel Wie schreibt man eine Geschichte der Korruption? Korruption leitet sich ab von Corruptio, lateinisch, Verderben, Bestechung, Verdorbenheit. Im Deutschen assoziieren wir damit auch Verwahrlosung, Sittenverfall. Meine Frage an Sie, Herr Engels, gehört für Sie die Vokabel zu den geschichtlichen Grundbegriffen oder mit anderen Worten, was hat Sie als Historiker motiviert, das Feld dieses Unworts so ausgiebig zu beackern?
Ja, vielen Dank zunächst einmal, Herr Großmann, für die Einladung ins Akademische Viertel. Und natürlich werde ich gerne darüber Auskunft geben, warum ich mich mit der Korruption beschäftige. Es ist kein Zufall, dass die geschichtlichen Grundbegriffe dieses Lemma nicht beinhalten, weil die historische Korruptionsforschung in einer systematischen Weise erst nur so gut 10 bis 15 Jahre alt ist. Vorher hat man sich damit tatsächlich von historischer Seite so gut wie nicht beschäftigt. Warum ist das so? Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Zum einen gibt es eine Tradition in Deutschland, die auf die preußische Tradition zurückgeht und davon ausgeht, dass es sowas in Deutschland eigentlich seit dem Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr gegeben habe, was ein Mythos ist, der erstaunlich stark noch, auch bei Fachkollegen, zumindest vor 10 Jahren noch verankert war. Wenn man mit dem Thema auftrat, dann sagt man, naja, das war ja in Deutschland eigentlich in den letzten 200 Jahren kein Problem mehr. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, warum das spannend ist, nicht nur, was eine Lücke ist, sondern auch deshalb, weil die Korruption eben ein unglaublich vielschichtiger Begriff ist. Es handelt sich um einen normativen Begriff. Sie haben es ja gerade schon gesagt, ein Unwort. Und wenn ich Korruption sage, dann habe ich ein moralisches Verbrechen sozusagen vor dem inneren Auge, was dazu verleiten kann, dass man diese ganzen Forschungen rein normativ durchführt und gewissermaßen historische Gesellschaften in gute, in verbrecherische, in moralisch saubere und unsaubere einteilt. Das allerdings ist nicht mehr der Inhalt historischer Forschung, jedenfalls nicht mehr seit 50, 60 Jahren. Was uns heute interessiert, ist die Frage, was macht man mit diesem Begriff Korruption? Was hat man mit diesem Begriff gemacht, wenn man begonnen hat, Korruption zu kritisieren? Und das heißt also, die Schwierigkeit besteht darin, hinter diesem Begriff eine Geschichte der Zuschreibung zu finden, die sozusagen die eigentlich interessante Geschichte hinter dem Problem darstellt. Wann beginnt man, was als Korruption zu bezeichnen? Da kann man ein paar große epochale Veränderungen ansprechen. Die wohl wichtigste Veränderung hat sich um etwa 1800 zur Zeit der Französischen Revolution mit dem Beginn der Moderne vollzogen. In dieser Zeit beginnt ein neues Verständnis von Privatheit sich durchzusetzen, ein Gegensatz zwischen Privatheit und öffentlichem Amt. Und genau an diesem, an dieser Grenze zwischen dem öffentlichen Amt und dem privaten Nutzen nämlich, da ist die Korruption angesiedelt. Und eine These, die unseren Forschungen hier zugrunde liegt, ist die, dass man mit dem Begriff der Korruption, seiner spezifischen Anwendung in politischen Kontexten, die Grenze zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten im Grunde diskursiv verschoben hat oder vielleicht sogar erst aufgebaut hat, jedenfalls im Bereich des Politischen.
Sie verweisen auf diese Zeit um 1800, das fand ich auch in Ihrer Studie sehr interessant und aufschlussreich für mich, dass hier für die Wahrnehmung der Korruption als eines Problems sich Entscheidendes verschiebt in Richtung einer binären Logik, moralisch, nicht moralisch. Nun hat der große Immanuel Kant in einem Text aus dem Jahre 1784 ich meine, die Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht formuliert, aus so krummem Holz, als woraus der Mensch gemacht sei, könne nichts ganz Gerades gezimmert werden. Das spricht ja auch für eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein eigentlich menschlicher Schwäche und für das Wissen darum, dass so etwas wie eine Perfektion eigentlich gar nicht erreichbar ist. Umgekehrt könnte man fragen, ist Korruptionsanfälligkeit etwas, womit wir dann nolens volens leben müssen, frei nach Mozart oder Lorenzo da Ponte, così fan tutti, so machen es alle, und also können auch alle zufrieden sein, tutti contenti, was würden Sie sagen?
Ja, man kann das ganze Thema natürlich als ein Problem des sozusagen fehlerhaften Menschen diskutieren, ja, des moralisch fehlerhaften Menschen diskutieren. Das ist in der Geschichte auch gemacht worden. Allerdings würde ich sagen, dass dieses nicht die Spezifizität des modernen Korruptionsverständnisses ausmacht. Denn solche Überlegungen, Sie haben Kant zitiert, finden Sie auch schon früher, finden Sie auch schon im Mittelalter, dort natürlich sehr stark verbunden mit religiösen Erwägungen und mit, also sozusagen auch auf Augustinus beruhend, der Vorstellung, dass sozusagen die mangelnde Perfektion des Menschen im Kontrast zu Gott sich unter anderem auch in Käuflichkeit, Simonie und ähnlichen Dingen ausdrückt. Also das ist etwas, was Sie natürlich heute auch noch kennen. Das ist aber, glaube ich, nicht das Spezifische für den modernen Umgang mit Korruption. Der moderne Umgang, ich habe es bereits gerade ein wenig angedeutet, geht davon aus, dass es eine systematische Trennung geben muss zwischen dem öffentlichen, zwischen der öffentlichen Sphäre und der privaten Sphäre. Und die moderne Auffassung von Korruption ist da gewissermaßen sehr streng und sagt immer dann, wenn ich als Inhaber eines öffentlichen Amtes, heute vielleicht als Politiker, als Beamter, meine privaten Interessen in diesem Amte verfolge, immer dann mache ich mich moralisch schuldig. Und es gibt keine Möglichkeit, dieses zu legitimieren, jedenfalls seit ungefähr 1800. Das war in der Zeit vorher anders. Da gab es auch schon diese Denkfigur, dass man im öffentlichen Amt private Interessen hintanstellen sollte. Aber es gab auch andere Normsysteme, konkurrierende Normsysteme, die genau das mir erlaubt haben. Da konnte ich dann gewissermaßen auf der Ebene der Nächstenliebe, also christlicher Werte, sagen, nun ja, also ich bin zwar eigentlich als Amtsträger dafür verantwortlich, alle gleich zu behandeln, aber ich bin als Mensch und Christ auch dafür verantwortlich, meine Familie, meine Getreuen, die mir Nächsten zu bevorteilen. Und so konnten Personen, die in der Öffentlichkeit standen, eben tatsächlich Begünstigungen, die sie sehr ostentativ durchgeführt haben, auch ostentativ begründen und sozusagen damit an die Öffentlichkeit gehen. Solche Diskussionen gab es und nicht alle, aber einige dieser Personen, die sich so gerechtfertigt haben, sind damit auch gut durchgekommen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich in der Moderne nicht mehr möglich. In der Moderne gibt es natürlich auch solche Begünstigungsphänomene, völlig klar, diese Praktiken gibt es. Es ist aber nicht mehr möglich, diese offen auszustellen. Oder wenn ich das tue, wenn ich solche Praktiken offen ausstelle, dann werde ich, dann wird mein Handeln sofort delegitimiert. Und ein Standardbeispiel für diesen Vorgang ist der späte Helmut Kohl. Sie erinnern sich gewiss daran, dass Helmut Kohl in der CDU-Spendenaffäre sich hingestellt hat und gesagt hat, ich werde die Spendernamen, die an meine Partei gespendet haben, nicht öffentlich machen, weil ich denen mein Ehrenwort als Person gegeben habe. Und damit hat er soziale Werte, soziale Bindungen, im Grunde so etwas wie Nächstenliebe, sozusagen als gleichwertig mit den gesetzlichen Regelungen gestellt und als gleichwertig mit dem öffentlichen Gut gewissermaßen aufgestellt. Und das hat dazu geführt, dass er binnen weniger Monate sein Prestige als Kanzler der Einheit komplett verloren hat und bis heute sein Bild also sehr, sehr, sehr stark getrübt ist. Das heißt also, hier hat jemand versucht, gewissermaßen vormoderne Konzepte zu verwenden, um sein Handeln zu legitimieren. Und das hat dazu geführt, dass er als Person mit seiner gesamten politischen Geschichte im Grunde dann tatsächlich sehr delegitimiert wurde. Das würde ich sozusagen sagen, ist der entscheidende Umschlagpunkt so um 1800.
Könnte man dann auch in andere Richtung gefragt vielleicht sagen, das Problem der Moderne ist eine gewisse Hypermoralisierung? Wenn es denn irgendwie Korruption sowieso immer gibt und vielleicht auch geben muss, weil wir einerseits als Menschen nicht perfekt sind und andererseits vielleicht auch das Feld des Politischen auch seine eigenen Gesetzmäßigkeiten kennt, wo vielleicht so die Logik von Gabe und Gegengabe irgendwie auch dazugehört.
Ich würde ja nach Phasen differenzieren. Ich würde grundsätzlich sagen, ja, die Moderne schafft die Möglichkeit für eine Hypermoralisierung in diesem Bereich. Tatsächlich aber wird die nicht in allen Phasen der Geschichte der letzten 200 Jahre auch gewissermaßen durchgeführt. Also es gibt einige Zeiträume, in denen die Diskussion über Korruption relativ unspektakulär verlief und relativ wenig darüber diskutiert wurde. Insbesondere in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Das gilt für Deutschland, für die Bundesrepublik, aber auch für viele andere europäische Länder. So zwischen etwa 1950 und 1980-90 gab es relativ wenige Debatten über Korruption. Später dann, ab den 1990er Jahren, weltweit eine starke Zunahme, eine starke Moralisierungstendenz. Das hat mit unterschiedlichen Faktoren zu tun, unter anderem auch damit, dass in dieser Zeit die Vertreter neoliberaler Wirtschaftskonzepte auch der Ansicht waren, dass der Kapitalismus selbst moralisiert werden müsse. Nach dem Ende des Kalten Krieges war man sich ja weitgehend einig, dass der Kapitalismus, die freie Marktwirtschaft, das moralisch, nicht nur das sozusagen ökonomisch bessere, sondern auch moralisch bessere Konzept sei. Und um sozusagen diese Form der Gewinnmaximierung noch weiter moralisch zu reinigen, ist man dazu übergegangen, weltweit auch so etwas wie Compliance-Regeln und andere Strukturen in das Wirtschaftsleben einzuführen, die zum Ziel haben, dort eben auch Korruption zurückzudrängen. Was zugleich bedeutete, dass man sehr stark darüber diskutiert hat, welche Folgen denn Korruption hat, welche negativen wirtschaftlichen Folgen Korruption hat, aber auch welche negativen moralischen Folgen Korruption hat. Also sozusagen in dem Versuch, den Kapitalismus endgültig moralisch überlegen zu machen, hat man sehr stark moralisiert und all jene Politiker, aber auch dann in dem Fall Wirtschaftsführer stark eben moralisch kritisiert und delegitimiert, denen man glaubte, Korruption vorwerfen zu können. Ich formuliere das mal so vorsichtig, weil da auch sehr häufig über das Ziel hinausgeschossen wurde.
Wo Sie das gerade sagen, denke ich natürlich auch an, auf den bundesdeutschen Kontext bezogen, so Fälle wie die Bonusmeilen-Affäre des grünen Politikers Cem Özdemir oder auch natürlich vielleicht prominenter noch den Fall des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, wo sich am Ende herausgestellt hat, dass die ganzen Dinge, die man ihm zur Last gelegt hat, letztlich wirklich Kleinigkeiten waren und eine Strafrechtsverfolgung überhaupt nicht in Frage kam.
Ja, die Kritik wurde immer feingranularer, wie wir das in anderen Bereichen moralisierender Debatten ja auch sehen, seit etwa 2000. Die Kritik wurde immer feingranularer und weniger tolerant gegenüber Übertretung dieses Gebots, nämlich sozusagen im öffentlichen Amt keine privaten Zwecke zu verfolgen. Das Problem ist, dass das Ziehen der Grenze tatsächlich ja, also in der Theorie relativ einfach scheint, aber in der Praxis dann doch recht kompliziert wird. Wenn wir den Fall Wulff nehmen, dann ging es ja am Ende sehr intensiv um die Frage, ob er bei einem Essen auf dem Oktoberfest sozusagen sich hat einladen lassen und ob er in dieser Situation als Privatperson oder als Ministerpräsident gehandelt hat. Und diese Trennung, die können Sie ja nicht sinnvoll vornehmen. Es gibt tatsächlich solche Graubereiche. Ja. Solche Graubereiche zu akzeptieren, fällt uns offensichtlich immer schwerer, gerade auch in den letzten Jahrzehnten. Und das halte ich für ein großes Problem. Ich glaube, dass auf diese Weise sich gerade die Demokratie mit ihrer kritischen Öffentlichkeit im Grunde in eine Kritikspirale hineindrehen, die diese Demokratien dann selbst unterminieren. Denn wenn Sie so diskutieren, dann werden Sie niemanden finden, tatsächlich niemanden finden, der moralisch völlig rein ist. Wenn aber das gesamte Personal in Politik und Verwaltung nicht moralisch rein ist, dann stellen Sie auch die Demokratie in Frage. Also ich glaube, dass hier eine eigentlich sinnvolle Funktionsweise kritischer Betrachtung von Politik und auch des persönlichen Verhaltens Einzelner zu einer sozusagen Unterminierung der Basis genau dieses Systems führen kann. Und dafür ist eben tatsächlich Korruption ein Beispiel, es gibt natürlich auch andere Beispiele.
Aber das wäre dann vielleicht auch ein Ausblick, warum man als Historiker genau sich dieses Themas annehmen sollte und warum man jetzt auch zum akademischen Viertel kommen sollte, um Sie zu hören mit genaueren Ausführungen, weil es hier eben nicht nur in Anführungszeichen um jetzt ein altes historisches Thema geht, sondern dieses Thema geeignet ist, vielleicht auch ein Schlaglicht zu werfen auf heutige Probleme unserer Demokratie.
Ja, sehr gerne. Das können wir sehr gerne diskutieren. Ich glaube, dass viele Fragen, die man historisch wendet, eine weitere Dimension erlauben und insbesondere so eine Selbstdistanzierung, wo wir vielleicht dann etwas sozusagen neben unsere eigenen, vielleicht auch manchmal im Affekt geäußerten Urteile über Politiker aus einer etwas größeren Perspektive uns anschauen können und merken, naja, vielleicht sollten wir da ein bisschen vorsichtiger sein.
Ja, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch, Herr Engels, und freue mich auf das Treffen, das virtuelle Treffen mit Ihnen am 25. November. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Fragen und ich freue mich ebenso.